Einen wunderschönen guten Morgen, auch von ihr, von mir, genau. Wie schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Danke für die Einladung. Ich duze euch einfach mal kollektiv und hoffe, das ist in Ordnung. Wir sind ja Familie, weil wir alle an Jesus Christus glauben. Von daher denke ich, ist das in Ordnung für euch. Wenn ihr nachher mit mir sprecht, dürft ihr mich auch gerne siezen, wenn euch das lieber ist. Aber jetzt würde ich einfach mal beim Du bleiben. Und ich habe einfach gerade das Bedürfnis, noch zu beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du so ein großer Gott bist und dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen heute Morgen in deinem Namen, mit dir gemeinsam. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, mit allem, was wir mitgebracht haben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du heute Morgen in unser Herzen sprichst, genau an den Punkten, wo wir deinen Zuspruch brauchen. Und du weißt genau, wo das ist, bei jedem und jeder von uns. Und dafür danke ich dir von Herzen. Bitte dich um offene Ohren, offene Herzen, um Worte, die wirklich dahin rutschen, wo sie hin sollen. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob bei euch vorher das Thema bekannt gegeben wird, keine Ahnung. Ich verrate es noch nicht, falls ihr es noch nicht wisst, kommt ihr gleich drauf, ganz bestimmt. Also, folgende Szene, vielleicht kommt euch das bekannt vor. Du hast irgendwas kreiert, was geschrieben, was gebastelt, was hergestellt, irgendein Projekt gemacht und du betrachtest es und merkst, da könnte man noch was verbessern. Das ist noch nicht ganz gerade. Da ist noch was, da fehlt noch was. Oder irgendwie, ich muss noch weiterarbeiten. Und dann machst du auch genau das. Oder vielleicht, anderes Beispiel, jemand anderes hat etwas gemacht, etwas hergestellt, kreiert, etwas für dich vielleicht einen Auftrag erledigt. Und du betrachtest das Ganze und du siehst, da stimmt was noch nicht. Ich muss noch weiterarbeiten. Das ist noch nicht perfekt. Da kann ich nur zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel meiner Eltern, die gerade ihr Badezimmer neu machen und die haben jetzt das dritte Waschbecken quasi bestellt, weil da so eine ganz, ich habe es noch nicht gesehen, aber da ist so eine ganz kleine Stelle dran, die einfach nicht perfekt ist und jedes Mal haben sie es zurückgeschickt. Ein Auge fürs Detail, würde ich sagen. Noch ein Beispiel. Du stehst morgens vor dem Spiegel, betrachtest dein Spiegelbild und siehst plötzlich etwas, was dir vorher noch nicht aufgefallen ist, was vielleicht vorher noch nicht da war. Im Laufe der Zeit, wir alle altern, das kann passieren. Und du versuchst es zu verdecken, zu verstecken und irgendwie funktioniert es nicht richtig. Und je länger du dich anschaust, desto mehr merkst du, wie unperfekt dein Gesicht ist. Und plötzlich fällt dir eine Person ein, deren Gesicht super ist. Perfekt. Egal in welcher Lebenslage, auch ohne Make-up, egal zu welcher Tageszeit. Und du vergleichst dich mit dieser anderen Person und natürlich verliert dein Spiegelbild. Oder vielleicht hast du auch so einen starken Drang, Menschen zu korrigieren, wenn sie Dinge falsch schreiben oder falsch aussprechen. Ich war vor vielen Jahren mit einer Freundin im Urlaub und das hätte wirklich eskalieren können. Es hat mich auf eine ganz schöne Geduldsprobe gestellt, weil sie ständig Crepes essen gehen wollte. Ich weiß nicht, wie man das hier in Köln so ausspricht, aber in meinem Umfeld sagt man Crepe dazu und wenn man da Wert drauf legt, dann kann einen das ganz schön zur Weißglut bringen. Genau. Vielleicht kennst du solche oder ähnliche Beispiele aus deinem Leben, dass du Dinge sehr besonders wahrnimmst oder immer alles besonders gut machen möchtest, besonders perfekt machen willst. Und ich denke, grundsätzlich ist das ja auch okay, wenn wir was gut machen wollen, wenn wir etwas exzellent machen wollen. Ja, das ist überhaupt nichts Schlechtes. Das Negative kommt erst, wenn wir aus diesem Streben nach Exzellenz etwas machen, wo wir nicht aufhören können, wo wir immer weiter dran arbeiten müssen, wo wir nicht stoppen können und uns das unter Druck setzt, uns stresst und wir Dinge nicht abschließen oder loslassen können, weil wir es perfekt haben wollen. Es muss noch eine Schippe mehr drauf, es muss noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen besser. Wenn du dich in diesem Bereich wiedererkannt hast, dann hast du vielleicht einfach nur ein unglaublich gutes Auge fürs Detail, das ist super. Aber es könnte auch sein, dass du eine Neigung zum Perfektionismus hast. Und da sind wir beim Thema, das ist mein Thema heute Morgen, das Thema Perfektionismus. Die Überschrift zu dieser Predigt heißt Perfekt geliebt. Ich lese euch mal vor, was laut Wikipedia Perfektionismus ist. Bei Perfektionismus handelt es sich um das Streben nach Vollkommenheit und übertriebene Fehlervermeidung. Besonders dieser zweite Punkt fand ich sehr spannend, nochmal zu hören. Laut Wissenschaft ist die Neigung zum Perfektionismus angeboren. Das fand ich auch sehr spannend. Aber es gibt noch die äußeren Faktoren, die Perfektionismus begünstigen, wie zum Beispiel das Land, in dem man aufwächst. Und wir sind hier in Deutschland, ja, das ist ein Land, wir lieben es, Dinge effektiv, genau und zügig zu machen. Das wird hier geschätzt. Von daher sind wir da auch natürlich geprägt. Und dann kommen noch die Botschaften dazu, die wir so hören, wenn wir aufwachsen. Ja, welche Glaubenssätze sind in dir geprägt worden durch deine Eltern, durch die Menschen, mit denen du aufgewachsen bist? Das alles kann dazu führen, dass wir denken, dass wir perfekt sein müssen, weil wir hoffen, dass wir dadurch Ablehnung vermeiden und dass wir dadurch Liebe und Anerkennung erhalten. Finde ich super spannend. Mir war nicht klar, dass ich mit diesem Thema habe. Perfektionismus habe ich immer nur bei anderen schön gesehen, war mir ganz klar, ja, du bist Perfektionist, sehe ich sofort auf den ersten Blick. Dass ich selber da auch was mit zu tun habe und was das mit mir gemacht hat oder was es in mir bewirkt hat, war mir nicht wirklich klar. Und dann habe ich vor ein paar Jahren einen Persönlichkeitstest gemacht und tada, Überraschung, was kam da raus? Ich habe eine starke Neigung zum Perfektionismus. Das ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes, weil es ist ja keine Krankheit, die wir mit uns rumtragen. Und trotzdem ist es etwas, was man sich mal ein bisschen näher angucken darf. Ich möchte euch zwei Beispiele aus meinem Leben erzählen. Genau, nicht weil ich mittlerweile so perfekt geworden bin und gelernt habe, wie alles super geht, sondern eben genau das Gegenteil. Und ich hoffe, dass ihr euch da vielleicht ein bisschen wiederfinden könnt. Ich habe vor vielen Jahren, 2019 war das, habe ich bei einer Veranstaltung gesungen. Und bei dieser Veranstaltung war es so, dass eine Predigerin vorne stand und die sagte, wenn alles gehen würde, was würdest du dir wünschen? Und ich saß da und dachte, wenn alles gehen würde, würde ich bei einer anderen Veranstaltung von dieser Frauenarbeit, da waren 1000 Frauen in dieser Halle, will ich predigen. Ich habe da zu der Zeit noch gar nicht gepredigt, großartig, außer bei mir ab und zu mal in der Gemeinde. Ich komme nämlich auch aus einer EFG in Gummersbach, schöne Grüße übrigens an euch. Die Eltern von Annika Wagner sind bei mir in der Gemeinde, genau, sagt euch vielleicht was. Genau, ich habe mir das gewünscht. Und einige Jahre später, genau, das war dann 2019, das andere war noch ein bisschen früher, durfte ich tatsächlich bei dieser Veranstaltung predigen. Wenn so ein großer Wunsch in Erfüllung geht und man das machen darf, dann kann das ganz schön Druck hervorholen in einem, ja. Ich wollte es wirklich an diesem Abend perfekt machen, weil ich zum einen wusste, dass die Frauen, die diese Arbeit machten, das wirklich super gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, dass die was ganz, ganz Besonderes von mir erwarten. Und ich selber hatte das Bedürfnis, dass es ganz besonders gut ist an diesem Abend. Ja, wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass ich bis kurz bevor ich abfahren musste zu der Veranstaltung noch an der Predigt gefeilt habe. Also ich konnte das einfach nicht loslassen, sondern ich musste immer noch weiter daran arbeiten. Und das hat mich so fertig und so unsicher gemacht innerlich, dass ich angefangen habe zu zittern. Also es hat eine körperliche Reaktion hervorgebracht und dieses Zittern hat nicht aufgehört. Es war so ein Druck in mir drin, den ich mir selber gemacht habe, weil es hat mir kein anderer diesen Druck gemacht. Und ich habe gezittert und gezittert und das war wirklich nicht schön. Ich hatte Angst davor, dass ich die klugen Worte, die ich aufgeschrieben habe, nicht wiederfinden würde in meinem Text. Und ich habe dann für mich beten lassen von den Mitarbeiterinnen und es wurde besser. Und trotzdem stand ich dann auf der Bühne und habe weiterhin diesen Druck gespürt. Was war? Ich habe gedacht, ich müsste alles auswendig können. Mittlerweile muss ich das nicht mehr. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich das verändert hat. Ich habe gedacht, ich müsste alle super klugen Worte, die ich aufgeschrieben habe, in meinem Text finden. Das ist absolut nicht passiert. Mein Kopf hat die Dinge nicht mehr so zusammengebracht, wie ich es schön vorher perfekt formuliert hatte. Ja, und ich konnte es tagelang nicht loslassen, denn als ich von der Bühne kam, ging sofort der Motor los. Boah, das hast du nicht gut gemacht, das hast du nicht gesagt und das wolltest du eigentlich noch. Ich konnte es nicht loslassen. Ein paar Tage später habe ich eine Sprachnachricht bekommen von einer Mitarbeiterin. Und diese Mitarbeiterin erzählte mir, wie sie die Frauen beobachtet haben, die an dem Abend da waren, was sie bei den Frauen für Veränderungen erlebt haben. Und das passierte trotz meiner nicht perfekten Predigt. Und dann haben sie mir noch von einer Frau erzählt und das war für mich das krasseste Wunder, was an dem Abend passiert ist. Eine Frau, die Jesus vorher nicht kannte, war an dem Abend da und hat sich an dem Abend für Jesus entschieden und ist am nächsten Tag oder übernächsten Tag in die Arbeit gegangen und alle so, hä, was denn mit dir los, du bist so anders. Und sie hatte sich für Jesus entschieden, das hat sofort eine Veränderung in ihr bewirkt. Und das ist alles passiert, trotz meiner Unperfektheit, trotzdem ich es nicht perfekt gemacht habe, trotzdem ich nicht perfekt abgeliefert habe. Und das hat mich echt nochmal demütig gemacht und mir nochmal gezeigt, dass ich gar nicht perfekt sein muss, damit Gott Dinge tun kann. Gott ist gar nicht darauf angewiesen, dass ich das perfekt hinkriege oder perfekt mache, damit er etwas tun kann. Sondern er möchte das Unperfekte, was ich habe und was ich geben kann, das möchte er gebrauchen. Und das ist das, wozu ich euch gerne ermutigen möchte heute. Ich habe mich dann Anfang des Jahres 22 mit einem Buch hingesetzt und mit Gott und habe gemeinsam wirklich daran gearbeitet, weil ich gemerkt habe, ich will so nicht weitermachen. Ich will nie wieder so einen Moment erleben, wo ich zitternd vor einer Veranstaltung stehe und das Gefühl habe, ich kann nicht auf die Bühne, weil es mir so schlecht geht, weil ich das Gefühl habe, ich werde das nicht perfekt hinkriegen. Das kann einfach nicht sein. Und wisst ihr, was das Coole ist? Wenn man mit Gott an Dingen arbeitet, gibt er einem immer wieder die Chance dazu, wirklich auch dran zu arbeiten. Und ich habe in den letzten Jahren viele Chancen und Möglichkeiten gehabt, wirklich an diesem Thema Perfektionismus mit Gott zu arbeiten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass er es bewusst zulässt, dass ich in Situationen komme, wo genau das irgendwie mal wieder raufgeholt wird. Ich kann euch von einem schönen Erlebnis erzählen letztes Jahr. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch Pinea auf Korsika? Sagt das irgendjemandem was? Okay, das ist so ein Urlaubsort in einer ganz, ganz schönen Umgebung, wunderschön auf einer Insel. Und da gibt es immer eine Woche lang über eine ganze Zeit, kann man da als Musiker Lobpreis machen, Konzerte und so weiter. Und ich war da für diese eine Woche und hatte eigentlich geplant, mit einem Pianisten dahin zu fahren. Und jetzt müsst ihr dazu wissen, ich bin ja Sängerin, ich habe das auch gelernt und ich habe in dieser Ausbildungszeit damals vor 20 Jahren auch angefangen, Klavier zu lernen. Aber ich war nie so wahnsinnig ambitioniert, da richtig gut drin zu werden. Deswegen bin ich keine Pianistin, sondern Sängerin. Aber ich spiele auch hier und da mal ein bisschen Klavier. Damit es aber richtig gut ist, nehme ich meistens lieber jemanden mit, der mich begleitet. Und das war in dem Fall auch so vorgesehen. Und wie kam es dann? Der Pianist musste leider absagen, weil er spontan nicht frei bekommen hat. Das war natürlich krass. Wenn ich jetzt Jahre zurückgehe mit diesem Gedanken von eben, dieses Zittern, dieses, oh, weil das wird nie was und ich werde das nicht perfekt machen, ich wäre gestorben vor Angst wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte. Aber durch das, was ich mit Gott bearbeitet habe, ist das ganz anders geworden. Ich durfte zum Beispiel auch eine schöne Herausforderung in der Corona-Zeit, vielleicht erinnert ihr noch, wir waren alle allein zu Hause oder je nachdem, mit wem ihr so zusammen wohnt, vielleicht nicht allein. In der Zeit gab es viele Zoom-Meetings, Online-Treffen. Und immer wenn irgendwie so Sachen waren, auch von unserer Gemeinde zum Beispiel, dann habe ich an meinem E-Piano zu Hause, weil es war niemand anders da, der es begleiten hätte können, habe ich Klavier gespielt und habe lernen dürfen in dieser Zeit, dass ich das nicht perfekt machen muss. Kann ich eh nicht. Also ich werde das nie perfekt machen. Ich verspiele mich immer wieder mal und werde niemals den Rang eines Pianisten erreichen. Aber das ist okay. Die Frage ist ja, was möchte ich damit machen? Und ich glaube, dass das, was am Ende viel, viel wichtiger ist, ist mein Herz, meine Haltung dahinter. Wenn ich Lobpreis mache, da muss es nicht perfekt sein, sondern ich muss oder möchte ein Herz der Anbetung haben, weil darum geht's ja. Das heißt überhaupt gar nicht, dass ich kein Problem damit habe, wenn mir mal die Stimme wegrutscht oder wenn mal irgendwas nicht so schön ist. Natürlich ärgert mich das immer noch, ja, aber ich weiß, dass es darauf nicht ankommt und das ist für mich total wichtig. Das Schöne ist, dass Gott uns verändern kann und dass er in uns Dinge tun kann, die wir uns niemals hätten vorstellen können. In Epheser 3, Vers 20 können wir lesen, Gott kann viel, viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Da ist noch so viel mehr möglich und das heißt nicht perfekt, aber richtig, richtig gut, wenn wir mit Gott zusammen an Dingen arbeiten. Genau, ich durfte mir bewusst machen, dass Gott groß und allmächtig ist und dass er mit allem, so unfertig und unperfekt das auch sein mag, etwas Wunderbares, Großes und Veränderndes tun kann. Weil er es kann und ich glaube, weil er es auch möchte. Und ich bin sein Werkzeug, das er gebraucht. Das finde ich total wichtig. Er spricht und wirkt durch mich, aber er bleibt Gott. Ich muss nicht Gott sein. Manchmal haben wir da irgendwie so eine Verwechslung. Wir haben das Gefühl oder den Gedanken, ohne dass wir denken, ich muss Gott sein, wollen wir das aber irgendwie schaffen. Aber das werden wir nicht. Und ich glaube, das anzunehmen, das ist ein Prozess, in den wir manchmal einfach reingehen müssen. Am Ende ist die Frage, wenn ich das Werkzeug bin und Gott derjenige, der mich gebraucht, ob ich in der Hand dessen liege, der am besten weiß, wann, wo und wie er sein Werkzeug einsetzen möchte. Genau. Das war das erste Beispiel. Perfekt abgeliefert, habe ich es genannt. Jetzt kommt das zweite Beispiel. Perfekt gestylt. Schönheit und Aussehen ist das Oberthema. Keine Ahnung, wie es bei euch in der Familie so war. Bei uns war das früher immer so, zu jedem Weihnachten oder wenn so ein besonderes Fest war, besonderer Feiertag, Geburtstag oder so, haben wir immer was Neues zum Anziehen bekommen. Weil es war wichtig, dass wir gut aussehen. Dass es nach außen hin ordentlich aussieht. Ja? Das war irgendwie bei uns in der Familie so wichtig. Warum genau, weiß ich gar nicht, aber es war so. Und ja, ausgerechnet ich in dieser Familie groß geworden, bekam eine Hautkrankheit, Rosazea nennt sich diese Krankheit. Und die ist, wenn man nicht geschminkt ist, mitunter schon mal sehr schlimm, finde ich zumindest. Also das erlebt, glaube ich, jeder unterschiedlich krass. Für mich war es zeitweise sehr, sehr schlimm, weil du das ganze Gesicht rot hast, da sind Pickel, da sind Vereiterung, da ist alles Mögliche, was man sich vorstellen kann und was man nicht so ganz so gerne offen mit sich rumtragen möchte. Und ich habe in dieser Zeit, in der ich das bekam, mit Ende 20 angefangen, mich nirgendwo mehr ohne Make-up rauszutrauen. Und ich muss zugeben, das ist schade, aber das ist leider immer noch so geblieben. Es gibt aber etwas, was sich verändert hat und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich habe nämlich früher, wenn ich noch nicht geschminkt war, und der Postbote geklingelt hat. Ich habe die Tür nicht aufgemacht. So eine Angst hatte ich davor, dass dieser Mensch, der mich überhaupt nicht kennt, mich sieht und mich beurteilt nach meinem Aussehen, nach meinem nicht perfekten Aussehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr das irgendwie vielleicht ein bisschen nachvollziehen? Und was hat der Postbote vielleicht gedacht? Oh, die hat aber ein krasses Hautproblem, da muss sie aber unbedingt mal was machen. Vielleicht hat er einfach nur gedacht, oh, wann ist endlich Mittagspause und ich muss noch dahin gehen irgendwie und hat überhaupt nicht in mein Gesicht gesehen. Und ich denke die ganze Zeit, ich muss perfekt sein für andere Menschen. Aber ist das wirklich wahr? Für mich war das sehr, sehr schmerzhaft, dieser ganze Prozess, daran zu arbeiten, mich anzunehmen, so wie ich bin. Und das hat eine Zeit gedauert. Ich habe mich wirklich über Wochen jeden Tag vor den Spiegel gestellt, ohne Make-up. Besonders in den schlimmsten Zeiten, wo meine Haut ganz furchtbar aussah und habe mir in den Spiegel mir selber zugesprochen, ich bin wunderschön. Das war echt hart. Und natürlich bin ich nicht schöner geworden oder perfekter geworden oder so dadurch, aber es hat was mit meinem Herzen gemacht und mit meiner Einstellung zu mir selbst. Wisst ihr, das Schöne ist, dass Jesus uns immer so sieht, wie wir sind, mit all unseren Schwächen, mit dem, was nicht perfekt ist, mit dem, was wir gerne vor anderen Menschen verstecken möchten. Das Problem mit Perfektion ist, dass wir sie nie erreichen werden. Weder im Aussehen noch in dem, was wir tun. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Dass niemand perfekt ist. Wir alle haben das gemeinsam. Kein Mensch ist perfekt. Es ist also total normal, nicht perfekt zu sein. Perfektionismus schadet uns, unserer Seele, unserem Geist, unserem Körper. Körper ist so ein Beispiel, ne? So viel Sport machen, so wenig essen, was auch immer, um perfekt auszusehen. Da können wir viele Beispiele sehen. Eine Freundin von mir hat letztes Jahr ein Buch herausgebracht zum Thema Essstörungen. Ich glaube, es ist so wichtig, gerade auch an diesem Punkt, über das Thema Perfektionismus zu reden. Denn das kann auch ein Grund sein, warum Menschen in eine Essstörung abrutschen. Perfektionismus schadet uns. Und Perfektionismus ist nicht Exzellenz, weil, wie gesagt, etwas richtig gut machen wollen und für jemanden zufriedenstellen, das ist was Gutes. Aber es gibt einen ganz schmalen Grat zwischen Perfektionismus und Exzellenz, nämlich da, wo wir nicht mehr aufhören können, an etwas zu arbeiten. Hast du Angst davor, abgelehnt zu werden? Dass du vielleicht nicht geliebt wirst, wenn jemand herausfindet, dass du nicht so perfekt bist, wie du vielleicht nach außen hin versuchst zu tun? Dass du, ja, wenn du nicht alles kannst oder wenn du nicht dem aktuellen Schönheitsideal entsprichst oder vielleicht, wenn du krank bist. Krankheit lässt wenig Raum für Perfektion. In 1. Johannes 4 können wir lesen, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und in einer anderen Übersetzung steht, die perfekte Liebe Gottes vertreibt alle Angst. Sie vertreibt die Angst, dass ich nicht genug bin, dass ich nicht reiche, dass ich nicht perfekt bin und dass Menschen mich nicht akzeptieren, wenn ich nicht das abliefere oder darstelle, was sie von mir erwarten. Vielleicht erwarten sie das nicht mal von mir und ich denke das nur. Das Coole ist, für Gott muss ich nichts darstellen. Ich muss ihm nichts beweisen und ich muss für ihn auch nichts erreichen. Er wünscht sich eigentlich nur eins, dass ich seine Liebe annehme und dann an andere weitergebe. Und woher weiß ich das? Aus einer bestimmten Stelle in der Bibel, die wahrscheinlich viele von euch kennen werden. Die steht in Matthäus 22. Da wird Jesus von einem Mann gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet, du sollst perfekt sein. Stimmt nicht, ne? Es ist eine andere Bibelversion. Nein, Quatsch, das steht da überhaupt nicht. Da steht, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand, mit allem. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und das zweite ist gleich wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wir sollen ihn lieben und ihn zu lieben bedeutet, seine Liebe anzunehmen. Denn wen du liebst, dem gibst du das Wertvollste, das du hast und das ist dein Herz, dein wertvollster Besitz. Und ich möchte schon mal so ein Bild an die Wand werfen lassen. Genau, macht euch keinen Stress. Ah, super, da ist es schon. Das ist das Bild von einem römischen Brunnen. Ich werde da gleich noch ein bisschen mehr zu erklären, aber ihr könnt es schon mal so ein bisschen aufnehmen in euch, betrachten, während ich weiterrede. Das wird gleich noch wichtig. Das Tolle ist, Gott zu lieben ist nicht einfach eine Pflichterfüllung, sondern es bedeutet ganz schön viel Freiheit. Wenn wir seine Liebe annehmen, die Liebe, die perfekt ist, haben wir eben gehört, die perfekte Liebe treibt alle Angst aus. Wenn wir diese Liebe annehmen, dann kann sie das verdrängen, was in uns das Bedürfnis hat, perfekt sein zu müssen. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gab. Und dafür musst du nicht perfekt sein. Und das finde ich so befreiend. Diese vollkommene Liebe. Stell dir vor, diese drei Schalen stellen diese ersten beiden Gebote da. Die oberste Schale ist Gott. Du sollst Gott von ganzem Herz, mit deinem ganzen Willen, mit deinem ganzen Verstand lieben. Das heißt, du gibst ihm dein Herz, das heißt, du lässt dein Herz und dich selber mit dem füllen, was Gott dir zu geben hat. Gott ist die perfekte Liebe und diese Liebe fließt in einer unaufhörlichen Quelle. Die hört nicht auf. Die fließt einfach, so wie in diesem Brunnen. Und du bist die zweite Schale, die in der Mitte. Jetzt kannst du natürlich versuchen, die ganze Zeit deinen Selbstwert, deine Annahme, dein dich geliebt fühlen, aus dir selber heraus zu produzieren. Das ist schwierig, weil da kommt irgendwie kein Wasser nach. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen in dem Bild? Da kommt nichts. Es ist sau anstrengend. Und wenn ich jetzt versuche, dritte Schale ganz unten, das sind die anderen Menschen. Wenn ich jetzt versuche, immer von unten mir alles hochzuholen, damit es mir gut geht, damit ich mich angenommen und geliebt fühle, das ist sau anstrengend. Das ist mega viel Arbeit, die ich da leisten muss. Wenn ich immer wieder versuche, mir das von anderen zu holen, warum gehen wir nicht den einfachsten und den besten Schritt und lassen uns von oben, von Gott mit dem füllen, was wir brauchen, damit wir uns angenommen und geliebt fühlen. dass wir erkennen können, dass unsere Identität nicht von unseren Gedanken abhängig ist oder von dem, was andere über uns denken oder von uns erwarten, sondern von Gott, der uns einfach liebt, als seine Tochter, als seinen Sohn. Und dass wir nicht nach Perfektion streben müssen, damit wir Anerkennung und Identität bekommen. Und dann lernen wir vielleicht, mit uns selber barmherziger zu sein, in den Dingen, die wir tun oder in dem, wie wir sind, wie wir aussehen. Und dann im besten Fall, wenn von der oberen Schale all die Dinge, die wir benötigen, in unsere Schale fließt und sie überfließt, können wir lernen, andere Menschen in Liebe anzunehmen und auch barmherziger mit ihnen zu sein. Und das ist genau das, was Gott sich wünscht, dass wir ihn lieben, dass wir uns lieben und dass wir andere lieben. Und ich glaube, dass das ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dieses Bild. Ich mag das unglaublich gerne. Und wenn ihr nur einen Gedanken mit nach Hause nehmt, dann erinnert euch an dieses Bild. Gott ist oben, von ihm fließt alles, was wir brauchen, in unsere Schale, die mittlere. Und wenn wir überfließen, können wir an andere weitergeben, was wir aus uns heraus nicht haben würden. Genau. Wir sind perfekt geliebt. Das ist das, was ich euch gerne sagen möchte. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nur diese perfekte Liebe Gottes annehmen für unser Leben. Genau. Das habe ich euch eben gesagt mit dieser Hautkrankheit zum Beispiel. Ich weiß von Gott, es steht in der Bibel, Gott sagt, es war gut, als er die Dinge und die Menschen geschaffen hat, dass ich gut bin. Ja? Aber ich muss es selber annehmen. Deswegen muss ich es mir manchmal selber auch nochmal zusprechen. Und dann kann ich ganz anders mit anderen Menschen umgehen. Wenn mir jetzt, wenn ich jetzt morgens nicht geschminkt bin und der Postbote klingelt, dann mache ich halt die Tür auf. Egal wie ich aussehe. Und das kann manchmal auch lustig sein. Ich kann mir vorstellen, Postboten sehen viele interessante Menschen, wenn sie an Türen klingeln. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, mich anzunehmen. Ja? Gott hat mich angenommen, ich darf mich lernen anzunehmen und ich darf lernen, andere anzunehmen, erst recht in ihrer Unperfektheit, weil keiner von uns jemals perfekt sein wird. Kriege ich das immer super hin? Nein. Deswegen stehe ich nicht hier und predige darüber, sondern weil ich euch ermutigen will, genauso wie mich selber, weiter daran zu arbeiten, nicht um es perfekt hinzukriegen am Ende, sondern um gelassener zu werden. Um die Angst loszuwerden, die vielleicht mit diesem Bedürfnis nach Perfektionsstreben kommt. Ich wünsche uns heute Morgen, dass wir die Dinge loswerden können. Und ich will euch noch ein Bild mitgeben. Das habe ich leider nicht als Bild mitgebracht, aber ich will es euch kurz erklären. Vielleicht kennt ihr Kintsugi. Das ist eine japanische Kunstform, in der zerbrochene Teile, wenn zum Beispiel so eine Schale oder sowas runterfällt, die werden repariert, wieder geklebt, mit ganz, ganz viel liebevollem Aufwand und Zeit. Und am Ende kommt in diese Bruchstellen Gold und es wird veredelt. Und das ist weit ab von perfekt. Aber diese Schalen oder Gefäße sehen danach, wenn sie wieder zusammengefügt werden und vergoldet werden, umso schöner aus in ihrem Nicht-Perfekt-Sein, als sie es vorher in der perfekten Ursprungsform waren. Und das finde ich ein ganz tolles Bild, was ihr vielleicht auch als Ermutigung mit nach Hause nehmen könnt. Ich werde jetzt gleich ein Lied für euch singen, aber vorher möchte ich euch zwei Fragen stellen und gebe euch 1 bis 2 Minuten, darüber nachzudenken. Die erste Frage: Gibt es Glaubenssätze oder Lebenslügen zu diesem Thema Perfektsein, die dir heute irgendwie in den Kopf gekommen sind? Dinge, die dir nochmal eingefallen sind? Dass du nicht genug bist, dass du noch besser, noch schneller, noch schöner, noch schlanker, noch fitter, noch perfekter werden musst zum Beispiel. Hör doch mal in dich hinein und wenn da etwas ist, dann will ich dich wirklich ermutigen, das einfach gleich mal bewusst zu Gott zu bringen. Das ist die erste Frage, Aufgabe. Und das zweite, egal ob du jetzt genetisch veranlagt dazu bist, Perfektionismus irgendwie als eine gute Sache in dir zu empfinden oder dem nachzugehen, oder ob Menschen dir das so beigebracht haben, hast du eine Idee, wie du einen konkreten nächsten Schritt gehen könntest, um anders damit umzugehen? Und das Coole ist ja, dass Gott zu jedem von uns spricht. Und wir können ihn einfach fragen, wenn wir selber keine Idee haben. Wenn du dich fragst, wie komme ich da jetzt hin? oder wie komme ich da raus? Dann frag ihn einfach mal, gib mir einen nächsten Schritt. Und wenn du nicht sofort was hörst, ist das nicht schlimm. Das kannst du immer wieder machen, solange bis du eine Antwort bekommst. Gott, gib mir einen nächsten Schritt, wie ich damit umgehen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn du merkst, da ist was, gib es an Gott ab. Und dann frag ihn, ob er einen nächsten Schritt für dich hat, den du gehen kannst, damit du leichter mit diesem Thema umgehen kannst und frei wirst von dem, was dich vielleicht ängstigt. Amen.